Wir dürfen einmal mehr ins Buch von Jona einsteigen. Die es gerne chronologisch haben, die haben heute eine Herausforderung, weil wir nämlich wie eine Rückblende machen. Aber es passt eigentlich nicht schlecht, weil das Kapitel, das wir heute anschauen, ist sowieso ein spezielles Kapitel. Das hat eigentlich keine geschichtliche Handlung. Je nachdem, in welcher Übersetzung oder in welcher sprachlichen Übersetzung das man liest, mehr oder weniger. Also die englische Übersetzung tut nur sein Gebet als Kapitel 2 nehmen. Und die einleitenden Verse, die noch ganz bisschen Geschichte sind, die gehören in der englischen Übersetzung noch ins Kapitel 1. Ich möchte aber ganz kurz noch eine Rückblende machen. Ein Rückblick auf was passiert ist, was war, dass wir dort wieder Anschluss haben. Wir sind nach dem Kapitel 1 steigen wir jetzt ins Kapitel 2 ein. Und zuerst die Frage, hey, wer ist eigentlich genau der Jona? Der Jona ist ein Prophet wider Willen. Und mir ist ganz wichtig, dass wir verstehen, wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir den Jona lesen, dann kann es uns passieren, dass wir gewisse Nuancen verpassen, wo an einem Leser, an einem Erstleser, für den, der das ursprünglich geschrieben ist, der wird das nicht verpassen. Und etwas von dem ist ganz offensichtlich, wo mir wichtig ist, dass wir das heute wie nochmal festhalten. Der Jona ist nicht der Held von der Geschichte von Jona. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Auch wenn das Buch Jona heisst, es geht um den Jona, aber der Jona ist nicht der Gute in dieser Geschichte, er ist nicht der Held, obwohl er eigentlich der Prophet ist, würde man annehmen, dass das ja in dem Fall der Held ist von der Geschichte, aber es ist nicht so, sondern es ist eigentlich eine Geschichte, die auf den Kopf gestellt ist. Es sind nämlich die Guten, die aus hebräischer, jüdischer Sicht absolut die Bösen sind. Nämlich die Assyrer. Wenn du einen Held definieren in dieser Geschichte, dann ist eigentlich der assyrische König der beste Kandidat als Held. Er führt nämlich eine ganze Nation zur Umkehr und zur Gotteserkenntnis. Obwohl eigentlich der Jona das gerade nicht will. Ist das nicht faszinierend? Und das Zweite, was man rausstreicht, oder die Zweite, die eigentlich auch eine Nuance, die man verpasst, Seefahrer, die sind mitunter die Menschen, die den schlechtesten Ruf haben können zu dieser Zeit. Das sind gesetzeslose, würdelose Menschen, die nur Böses tun. Also Seefahrer, das wird bei jedem Erstleser automatisch einen bösen Mensch verursacht haben. Oder moralisch korrumpierten Mensch, der nicht das Richtige tut. Und das sind die, die umkehren und Opfer bringen und Gott suchen. Noch bevor das der Jona überhaupt einmal an Umkehr denkt, sind die Seefahrer die, die umkehren und Gott suchen. Also, die Geschichte ist extra so geschrieben, dass der Erstleser, der Ersthörer, herausgefordert ist und konfrontiert ist mit einer Welt, die irgendwie auf dem Kopf ist. Die Assyrer, wer sind die Assyrer? Das sind historisch gesehen die Ersten, die Krieg nach psychologischen Mitteln erfunden haben. Also das sind die, ich glaube nicht, dass die Assyrer grausamer gewesen sind als andere Nationen, aber was die Assyrer einzigartig macht, ist, sie sind sehr stolz gewesen auf ihre Grausamkeit und haben die hervorgehoben und sind mit dem wie Haushalter. Also es gibt historisch, kannst du im Nationalen Museum von England, ich weiß nicht, wieso das die Briten irgendwie alles abramisieren, aber das kann man bei den Briten in London im Museum schauen. Die Eingangshalle von der assyrischen König, was dort so an der Wand war. Und das sind alle Gräueltaten der Assyrer, die sie ihren Feinden da haben. Und ich frage mich dann immer, wie hat sich echt ein Botschafter von einer fremden Nation gefühlt, wenn er dort so im Warteraum hockt und die Wände anschaut. Man versteht wirklich, warum, dass der Jona so einen tiefen Hass hat, den Assyrern gegenüber. Weil es sind wirklich sehr unangenehme Menschen gewesen, um das ein bisschen auszudrücken. Dann zwei Perlen aus dem Kapitel 1, die in der Predigt von der Dabrina war, wo wir ja gemeinsam hier oben gehört haben, die mich auch sehr beschäftigt oder die mich sehr pointiert gedunkt haben, wo ich einfach nochmal daran erinnern. Und zwar, das Erste, was ich gesagt habe, ist, hey, Sünde, wenn wir uns versündigen, betrifft das alle. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass wenn ich versündige, ist das etwas zwischen Gott und mir. Aber es hat einfach auch einen Effekt auf Menschen in meinem Umfeld, auf die Menschen, die mit mir zusammen leben. Und das hat mich einfach noch einmal mehr beschäftigt. So, das ist nicht nur etwas Privates sind, sondern das hat einen Einfluss auf unsere Welt und auf unsere Umwelt. Einfach dieser Aspekt hat mich fasziniert. Und das Zweite ist, dort, wo der Jona versagt hat, die Parallel zu Jesus, wo Jesus siegreich war. Das hat mich einmal neu herausgefordert und fasziniert an dieser Predigt, wie nachher im Neuen Testament die Jona-Geschichte wieder aufgenommen wird und wie es Jesus zentriert im Neuen Testament ausgelegt wird. Okay, soweit zu der Einführung. Und so möchten wir jetzt gerade einsteigen in den Text vom Kapitel 2. Wenn du deine eigene Bibel dabei hast, ich denke, es lohnt sich, die jetzt aufzuschlagen, weil wir tun heute wirklich einfach, es sind nur 11 Vers, das ganze Kapitel 2, aber wir tun die 11 Vers miteinander jetzt auseinandernehmen. Wir möchten die studieren, schauen, was gibt es dort alles und ich möchte es zuerst mal einmal mit uns allen durchlesen, dass wir so wie die Worte dürfen auf uns wirken lassen. Also wenn du möchtest, kannst du jetzt auch das erste Mal, wenn wir es lesen, kannst du einfach hören, kannst du probieren, das Gebet vorzustellen, wo der Jona im Bauch vom Fisch jetzt am Betten ist. Und nachher möchten wir miteinander die Worte auseinandernehmen. Und ich muss ehrlich sein, es hat mich mega berührt, das Gebet vom Jona zu studieren und zu lesen. Und es hat meine Perspektive auf den Jona einfach auch ein bisschen geändert. So möchten wir jetzt miteinander den Text einmal lesen und dann dürfen wir nochmal einmal durchgehen. Und so lesen wir. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und Nächte lang. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Todesreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, das mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, und ich sprach: Ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele, die Tiefe umgab mich. Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge versank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir versiegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götze verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch und er spie Jona ans Land. Und in dem Moment möchte ich jetzt beten und nachher gehen wir den Text auseinandernehmen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gegenwärtig bist an dem heutigen Morgen. Ich möchte dich ganz bewusst jetzt auch einladen, in die Verkündigung, dass wenn wir über Wort Gottes nachdenken, dass du darfst wirken. Dass du darfst deine Hand auf Stelle in unserem Herzen legen und dass du zeigst und redest, was dir wichtig ist, Jesus. Ich möchte dich bitten für alle, wo wir jetzt miteinander dein Wort studieren, dass du gegenwärtig bist und dass du deutlich und klar zu uns reden heute an diesem Morgen. Amen. Amen. Okay, wir dürfen jetzt den Text auseinandernehmen. Und so möchten wir gerade wieder von vorne anfangen mit dem Text. Und wir gehen jetzt so den Text durch und überall dort, wo es etwas Interessantes oder Bemerkenswertes gibt, habe ich es euch unterstrichen und das wollen wir miteinander anschauen. Und das Erste ist, und der Herr entsandte. Und das ist der Grund vom Titel der Predigt. Wenn Gnade dich verschluckt. Wir müssen verstehen, dass der Fisch ein Gnadeakt Gottes ist. Der Jona, das hat Abrina so schön rausgestrichen in der ersten Predigt, ist nicht irgendwie grossmütig oder so, wenn er zu den Fischern sagt, sie sollen ihn über Bord werfen. Was das eigentlich ist der finale Akt der Rebellion von Jona. Was er dort zum Ausdruck bringt, ist: lieber sterben als folgen. Schmeißt mich über Bord, ich versinke in der Tiefe. Und so entkomme ich meinem Auftrag und muss den nicht ausführen. Aber Gnade Gottes hört auch dann nicht auf mit dem Jona. Und er findet sogar: weißt du was? Rühr dich ins Meer rein. Ich bringe einen Fisch und der verschluckt dich. Gnade lässt dich nicht los. Ich gebe nicht auf mit dir. Sogar wenn du nicht mehr willst, wenn du komplett am Ende bist und fertig bist, ist es Gott nicht mit dem Jona. Und so schickt er in seiner Gnade einen Fisch, den der Jona verschluckt. Und jetzt ist der Jona in dem Bauch von dem Fisch. Und da vielleicht auch gerade noch interessant darüber nachzudenken, was ist das überhaupt für ein grosser Fisch? Ist das möglich etc.? Und da muss man jetzt einfach auch sagen, dass das Wort «grosser Fisch», das gibt ganz viel Breite, wie man das interpretieren kann. Das kann ein Haifisch sein, das kann ein Walfisch sein, das kann, habe ich einen Kommentar sogar gelesen, der vorgeschlagen hat, dass das ein Seehund gewesen wäre. Ich habe mich dann gefragt, ob der Theologe in seinem Leben je einen Seehund gesehen hat. Wie genau ein Seehund soll einen Menschen verschlucken können, ist mir auch ein bisschen absurd, genau. Dann würde ich einen Zoo-Eintritt sponsern, dass er mal einen Seehund schauen kann. Was noch wichtig ist, zu sagen, da gibt es ganz viele Ideen, was das genau könnte gewesen sein. Und mir ist einfach wichtig, zum herauszustreichen, egal was es gewesen ist und egal wie das genau gegangen ist, es ist auf jeden Fall einfach ein Wunder. Das müssen wir festhalten. Und ich glaube, weiter darüber raus zu diskutieren und nachzudenken, gut, ist es ein Walfisch gewesen, den der Jona verschluckt hat, wirklich? Das geht gar nicht biologisch. Der Wal hat einen kleinen Schlund, das ist faustgross, dort passt gar kein Mensch durch. Ein Theologe hat vorgeschlagen, vielleicht ist es ein Haifisch gewesen. Ich weiss jetzt auch nicht, das passt jetzt auch nicht so mega ins Beuteschema, dass ein Haifisch einen Mensch ganz verschluckt. Das passiert auch nicht, auf jeden Fall. Egal wie man es kehrt und wendet, es ist wichtig, dass wir einfach rausstreichen, okay, es ist ein Gnadenakt Gottes. Und das ist der Fokus und dort müssen wir den Wert und das Gewicht darauf legen. Wie der Jona 3 Tage dort drin war, geht nicht anders als allein in der Gnade und durch Gnade Gottes. Es ist ein Wunder. Mehr kann man da gar nicht irgendwie daraus herausnehmen und probieren zu erklären. Dann auch 3 Tage und 3 Nächte war der Jona im Bauch vom Fisch. Dort ist auch noch wichtig herauszustreichen, das ist jüdische Tageszeitzählung. Das ist gleich wie Jesus an Ostern und Karfreitag. Jeder angebrochene Tag zählt voll. Also, das heisst, es könnte gewesen sein, dass der Jona 25 Stunden dort in diesem Bauch drin war. Und das würde man dann nach jüdischer Zeitzählung als 3 Tage definieren. Ein Abbruchniger zählt voll, 24 Stunden Tag, Untergang, Aufgang und nachher nochmal ein Abbruchniger Tag sind dann 3, ergibt sich dort daraus. Und jetzt fängt das Gebet von Jona an, wie er im Bauch vom Fisch betet. Und das finde ich faszinierend, weil in allem und durch alles habe ich am Jona extrem hoch anzurechnen, dass er nie aufhört zu beten und mit Gott im Kontakt zu sein. Sogar in seinem Wegrennen, sogar in seiner aktiven Rebellion drinnen, verliert er die Ehrfurcht Gottes nie. Und er hört nicht auf zu beten. Auch im Bauch vom Fisch drinnen ruft er zu seinem Gott und er ist im Kontakt mit dem Vater im Himmel die ganze Zeit. Und das finde ich extrem faszinierend. Wir lesen auch im 3. Vers dann, wie er zum Herr ruft. Jetzt faszinierend an dieser Schreibweise oder an dieser Formulierung, rief ich zu dem Herrn. Der genaue Beschreib kommt im Kapitel 1 auch schon vor. Auch im Kapitel 1 ruft jemand zum Herr. Wisst ihr, wer ruft zum Herr im Kapitel 1? Ja, eben die bösen Seeleute, die rufen zum Herr in der gleichen Formulierung, im gleichen Satz. Und du denkst einfach, okay, wie viel sturer muss der Jona gewesen sein, weißt? Die bösen Seeleute da oben auf dem Schiff haben es begriffen. Die kehren um und die rufen zum Herr. Der Jona findet, zuerst rührt mich ins Meer, ins Wasser, lieber sterben. Der Fisch verschluckt ihn und tötet. Endlich kommt er zur Einsicht und ruft zum Herr. Was für ein sturer Kaib der Jona doch ist. Und dort habe ich mir so einen Gedanken gemacht und überlegt, vielleicht ist das auch der Grund, dass ich ihn so gerne habe, weil er erinnert mich an eines meiner Kinder. Ich habe ein Kind, das ist genauso wie der Jona, einfach sehr, sehr stur. Wenn man dem Kind eine Strafe androht, so, wenn du nicht folgst, dann gibt es eine Woche kein Fernsehen oder so, dann ist die Antwort häufig, okay, wie wäre es mit 2 Wochen? Mir egal. Da ist doch, Mann, warum bist du so stur? Und der Jona ist eben genau so, einfach stur durch und durch. Und es braucht bei ihm irgendwie mehr, bis er zum gleichen Punkt ankommt, wo die Seeleute schon angekommen sind. Er ruft zum Herr. Und dann geht es weiter zum Wort Todesreich. Er vergleicht jetzt den Bauch vom Fisch mit dem Todesreich. Das Wort, das dort gebraucht wird, ist das Wort Sheol. Das ist das alttestamentarische Wort, das immer wieder gebraucht wird, um das Todesreich zu beschreiben. Da könnte man auch ganz spannende theologische Ausführungen machen, wie der Begriff auch gewachsen ist über die Zeit, wie der Bedeutung bekommen hat und wie das war. Aber das ist nicht der Fokus von der heutigen Predigt. Aber es ist wichtig zu verstehen, hey, der Jona hat eigentlich das Gefühl, er ist wie tot im Bauch vom Fisch drinnen. Es ist fertig, aus. Im Vers 4 lesen wir dann eben von dem Meer, wo er reingeschleudert worden ist. Und da vielleicht ein Flashback, wer sich noch daran erinnern möchte, an die erste Predigt von dem Jahr, wo es um den Chaos-Drachen gegangen ist. Dort haben wir über das Meer geredet. Die Kraft, die im Meer drin ist, ist sehr bedrohlich, sehr gefährlich. Und der Jona nimmt die Wortgewalt auf. Also wenn wir mehr lesen, dann verpassen wir manchmal die tiefere Bedeutung, die das hatte für die Menschen zu dieser Zeit. Das ist ganz eine bedrohliche Situation mit viel Chaos und Gefahr. Geht das einher. Und dann schreibt der Jona, ich bin verstoßen von deinen Augen und dort, das dennoch hat mich tief bewegt. Dennoch, trotzdem will ich fortfahren nach deinem heiligen Tempel. Und das ist, der heilige Tempel ist tatsächlich der Tempel in Jerusalem gemeint. Wir haben, später kommt der Tempel nochmal vor, aber dort ist mir der himmlische Tempel gemeint. Aber da, in dieser Gefahr drinnen, in dieser Verstoßenheit, in diesem Chaos drinnen, in dieser Absolutheit von der Verlassenheit Gottes drinnen, haltet der Jona im Gebet fest. Dennoch, trotz all dem, habe ich eine Sehnsucht und ein Verlangen nach deiner Gegenwart Gottes. Ich möchte wieder bei dir sein. Ich möchte in den Tempel sehen. Wie tief ist die Aussage? Wie tief ist das Bekenntnis von Jona? Dort interessant hat mich auch gedacht, dass er beschreibt, wie Meergras seinen Kopf umschlingt. Das ist eigentlich eine andere Ausdrucksweise, um zu sagen, ich bin am Ende. Meergras ist dort ist in der Tiefe vom Meer drinnen zu finden. Nach ihrer Vorstellung ganz besonders. Man kann nicht tiefer sinken als dort, wo das Meergras ist. Und die Beschreibung, es umschlingt meinen Kopf, ist die Gefangenheit, die Aussichtslosigkeit, die Endgültigkeit von seinem Niedersinken, von seinem tiefen Ankommen in eben dem Sheol drinnen. Man kann gar nicht tiefer sinken. Und hier finde ich es vielleicht jetzt wichtig, dass man ganz kurz versteht, was für ein Weltbild der Jona hatte. Nicht nur der Jona, sondern auch die ganze antike, vor allem die antike jüdische Sicht auf die Welt. Wie haben die Welt gesehen? Wenn ich sage, wenn ich das Wort Welt sage, dann gehe ich davon aus, dass du ein inneres Bild jetzt hast. Wie stellst du dir die Welt vor? Und ich hoffe und gehe ganz fest davon aus, dass bei euch allen das nicht eine flache Scheibe ist, sondern eine runde Kugel, oder? So stellen wir uns ja die Welt vor, oder? Ich muss verstehen, dass wenn du am Jona gesagt hast, Welt, wie hätte er sich die vorgestellt? Was hätte er für eine Vorstellung gehabt? Wird das etwas in die Richtung gewesen sein? Das ist grundsätzlich Meer, wo Land auf Säulen drinnen verankert ist. Also das sind eben die Foundations of the Earth, die Säulen der Erde. Das findest du auch immer wieder ganz viele in den poetischen Beschreibungen. Der David schreibt von den Säulen der Erde und das ist die Vorstellung, dass die Landmassen auf diesen Säulen verankert oder eben entgegen am Chaos vom Meer fixiert ist. Darum lesen wir auch im Genesis ganz am Anfang, wie Gott über dem Meer, über dem Chaos die Erde Land hervorkommen lassen hat. Das ist die Vorstellung. Und dann eben das Firmament. Und dort bin ich sehr eifersüchtig auf die englische Sprache. Die haben nämlich die Unterscheidung zwischen Sky und Heaven. Das gibt es bei uns nicht. Das ist beides Himmel. Aber das ist nicht das Gleiche. Es gibt eben den atmosphärischen Himmel, quasi dort, wo die Atmosphäre aufhört. Oder eben dort, wo man sich dann vorstellt, in der Vorstellung, wie Sonne, Mond und Sterne an dem Firmament hängen. Und dann gibt es eben den Himmel, den göttlichen Himmel. Dort, wo Gott daheim ist. Dort, wo Elohim daheim ist. Das ist die Beschreibung von Gott im Himmel ist Elohim. Dort ist er. Und Engel sind auch Elohims, kleinere Engel. Das beschreibt den göttlichen Himmel. Und jetzt sagt der Jona, ich bin besonders unten angekommen. In der Tiefe vom Meer. Dort, wo die Säulen der Erde sind, dort ist auch nach ihrer Vorstellung der Sheol, eben das Totenreich, dort ist er. Er beschreibt die Absolutheit von seiner Verlassenheit und von seinem tief Absinken, bis es gar nicht mehr tiefer geht. Das beschreibt er poetisch in seinem Gebet. Und dann nimmt sein Gebet eine spannende Wendung. Er sagt, da hast du, Herr mein Gott, mein Leben aus dem Grab herausgeführt. Und das ist gar nicht der Fall. Der Jona betet das im Bauch vom Fisch. Und ich weiss nicht, wie man das genau jetzt einordnen kann. Hat er das später dazugefügt? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Jona macht ein Glaubensstatement im Bauch vom Fisch. Er bekennt sein Glauben, dass Gott nicht fertig ist mit ihm. Weil, ja, macht ja Sinn, wenn du im Wunder drin bist, im Bauch vom Fisch, wo eigentlich nicht gehen sollte und wo du eigentlich fertig bist, bekennt er sein Glauben und sagt, Gott, du wirst mich daraus herausführen und du bist nicht fertig mit mir. Und dann lesen wir weiter, wie er vom Heiligen Tempel redet, sein Gebet, das beim Heiligen Tempel ist. Und dort ist die Rede jetzt vom himmlischen Tempel. Und er weiss, hey, wenn ich bete, dann ist mein Gebet bei Gott im Himmel angekommen. Das bringt er da zum Ausdruck. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Vers in seinem Gebet. Und ich glaube, das ist auch ein zentraler Vers im ganzen Jona, in der ganzen Jona-Geschichte drin. Jetzt im Vers 9 schreibt der Jona, die verehren nichtiger Götzen, verlassen ihre Gnade. Und das ist so spannend auf ganz viel, auf zwei Ebenen. Das erste ist, man muss erst noch verstehen, Gnade, die da erwähnt ist. Die Gnade, kannst du eins weitergehen? Genau. Nein, eins zurück. Ich nehme an, wir finden es dann schon noch, aber ich kann es ja einfach nochmal vorlesen aus dem Vers 9. Die verehren nichtigen Götzer verlassen ihre Gnade. Und Gnade, dort ist beschrieben mit dem Wort Hesed. Hesed hat eine tiefe, tiefe Bedeutung. Das ist die Liebe Gottes. Das ist Treue Gottes. Das ist Gunst Gottes. Das ist die Freundschaft, die Güte und die Wohltat Gottes. Also es ist ganz, ganz viel. Das bedeutet eigentlich die Beschreibung von verbunden sein mit dem guten Gott, der mich liebt. Das beinhaltet das eine Wort. Es ist schwierig, dort die Tiefe jetzt ganz auszupacken. Aber was der Jona sagt, ist, hey, wer Verehrer von Götzen ist, der schneidet sich selber ab von dieser Gnade Gottes. Das ist wie Wer Götzen anläuft, der tut sich selber abschneiden von dieser Gnade. Und was so spannend ist in diesem Vers ist, die das zuerst gelesen haben, die Juden, die haben klare Vorstellungen gehabt, wer das ist. Wer sind Verehrer von nichtigen Götzen? Ja, die Assyrer, das sind Verehrer von nichtigen Götzen. Die schneiden sich ab von der Gnade. Und ich glaube, das ist die Tiefe von diesem Vers. Es ist so spannend, wie es nachher genau umgekehrt rauskommt. Die Gnade annehmen, die Gnade wollen, die Gnade suchen und die Götze absagen, das sind die Seeleute und das sind die Assyrer. Die umkehren, sind die Assyrer. Und spannend, die nachher Götze anlaufen, das sind die Juden. Und wisst ihr, von wem werden sie am Schluss ins Asyl gebracht? Von den Assyrern. Ich glaube, in der Retroperspektive, wenn das nachher nach dem Exil Juden lesen, dann wird der Vers wie rot markiert rausstechen. Und sie werden realisieren, wow, wir haben uns selber abgeschnitten von unserer eigenen Gnade. Wir haben Hesed nicht mehr wollen, weil wir anderen Götzen nachgerannt sind. Wir haben gemeint, das ist für Assyrer. Wir haben gemeint, das ist für andere. Aber es ist genau um uns gegangen. Wir haben in einem aktiven Schritt uns abgeschnitten von dieser Gnade Gottes. Und wir lesen dann weiter. Wie viel, dass er richtig verstanden hat. Mit lauter Stimme will er Lob opfern. Und das finde ich so faszinierend, dass er das einzige Macht, das er jetzt noch hat in dem Fischbuch drin, ist sein Lob, das er hat, seine Stimme opfert er und will Gott die Ehre geben. Wir wissen nicht genau, vielleicht hat man sich das ja auch, vielleicht habt ihr euch das auch gefragt. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Ist nie klar, was er genau gelobt hat. Aber er hat irgendeinen Deal oder eine Resolution gemacht, hat irgendetwas Gott versprochen. Und er hält einmal mehr fest, dass er dem Versprechen will treu sein. Es wird nie ganz aufgelöst, wird nie ganz klar sein, was genau er Gott versprochen hat. Und dann sagt er, die Rettung kommt von dem Herrn. So schließt er sein Gebet ab. Und es ist faszinierend, wie wahr das ist. Aber wie einseitig er das hat gern, dass, wie das soll wahr sein. Er möchte gern, dass die Rettung für ihn wahr ist, aber nicht für andere. Und das ist so faszinierend, dass er da die Wahrheit ausspricht, die ihn dann später wieder stört. Nämlich, dass Gott wirklich gnädig ist und dass er rettet. Auch die Menschen, die nach Jonas seiner Perspektive Rettung nicht verdient haben. Und dann Vers 11, der Fisch und der Herr gebot, der Fisch und der Spie Jona ans Land. Und eigentlich müssen wir da übersetzen, kotzte. Das ist nämlich das Wort, das gebraucht wird. Er hat den Jona wieder ans Land angekotzt. Und so ist er weitergegangen mit seinem Auftrag. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, okay, was lernen wir vom Jona? Was können wir lernen vom Jona? Ich habe vier Punkte, die mir wichtig geworden sind in dem Auseinandersetzen, in dem Studieren von Jonas im Gebet. Und das erste war, hey, der Jona hat Gottes Wort wirklich gekannt. Das wird deutlich in seinem Gebet. Das hat nämlich extrem viele Parallelen und zitiert von Psalmen. Das ist voll mit Psalmen, mit Versen und Aussagen von Psalmen. Psalm 42 ist ganz viel zitiert dort drin. Und du merkst, wie der Jona das Wort Gottes gekannt hat. Wie ihm das. Und man kann ja denken, was man will über den Jona. Aber eins ist klar: das war ein resilienter Mensch. Ich meine, man kann schon sagen, das ist schon ziemlich das Ende, wo man sich, also der Tiefpunkt, ich weiss nicht, wie viel tiefer das noch könnte gehen, als drei Tage in einem Bauch vom Fisch gefangen sein, gell? Und dort drin geht der Jona nicht auf, sondern was er macht, ist, er haltet fest an dem, was ihm Halt gibt im Leben und er fängt an, Bibelverse zitieren. Er tut Bibelverse meditieren und tut Bibelverse, Psalmen selber anfangen zu beten. Und das hat mich beeindruckt, wie resilient die Verankerung im Wort Gottes, der Jona, gemacht hat. Und ich glaube, das ist eine Inspiration für mich. Hey, ich möchte auch verankert sein, ich möchte auch verwurzelt sein, ich möchte auch wie der Jona können festhalten an dem, was ich weiss, das wahr und richtig ist. Ich möchte auch wie der Jona in den Zeiten der Krise können zurückgreifen auf einen Fundus von Wahrheit und von Halt. Ich glaube, das ist, was Jona uns einfach lernen kann in seinem Gebet. Wir sollen und dürfen verankert sein in der Wahrheit und im Wort Gottes. Das ist einfach so eine wichtige, gute Methode, um resilient in der Krise dürfen zu bleiben. Er hat das Wort Gottes gekannt. Und das Zweite, was mich fasziniert, was ich schon ein paar Mal betont habe, ist, hey, er ist einfach im Gebet geblieben. In allem, durch alles, ist er immer im Kontakt mit Gott bleiben, auch dann, wenn er nicht einverstanden war. Das hat Dabrina im Kapitel 4 schon gebracht. Hey, auch dort, wo er ein Problem hat mit Gott, dort, wo er eine Krise mit Gott hat, er hört nicht auf, im Kontakt zu sein mit Gott. Und wenn wir eins mitnehmen müssen, wenn wir eins festhalten von dieser Predigt, dann ist es genau das, denke ich. Egal, wo du bist, egal in welcher Krise oder in welcher Lebenslage, in welcher Phase du dich jetzt gerade wiederfindest, hör nicht auf, im Gebet und im Kontakt mit Gott zu sein und zu bleiben. In allem, durch alles, im Kontakt mit Gott bleiben. Und das Dritte, was mich fasziniert und was mich schön gedunkt hat in diesem Studium, von seinem Gebet, ist, er hatte eine tiefe Sehnsucht nach Gott, auch in der Krise. Oder gerade speziell in der Krise drin. Seine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Und ich wünsche mir das für mich auch, dass dann, wenn es stürmt, dass dann, wenn es nicht schön ist, dann, wenn es dunkel ist, dann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin in der Tiefe von der Erde verschluckt, es gibt keinen Ausweg mehr, dass auch ich dann eine Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes habe. Und das Vierte, Gottes Gnadenplan kann einfach jeder brauchen. Das fasziniert mich. Das ist so über allem. Der Jona, der unwillige Prophet Gottes, wird trotzdem gebraucht, um den Willen Gottes auszuführen. Gott hat einen Plan. Gott will Gnade für die Assyrer. So unverständlich das mag sein oder so unverständlich, dass das auch war für den Jona. Gott will das. Und dementsprechend kann er auch den Jona brauchen, der in absoluter Rebellion ist, dort drin. Und das fasziniert mich, wie gnädig und wie gross das Gott ist und wie bewusst er jeden will brauchen. Und das beinhaltet, beeinflusst oder inkludiert alle von uns. Egal wo wir sind, wenn du bist wie der Jona oder eben auch nicht, es spielt keine Rolle. Gott möchte uns brauchen für seinen Gnadenplan. Und er hat einen Plan, wie er will Gnade in die Erde drin bringen. Sein Heilsplan hat kein Ende oder wird das Ende im Himmel finden. Und bis dann braucht er Menschen aller Art. Und dann möchte ich zum Schluss von meiner Predigt noch einen Punkt bringen, nämlich was wir nicht lernen vom Jona. Das, was ich vermisse beim Jona, was er nicht gemacht hat. Und zwar, er hat nie Reue gezeigt und ist nicht umgekehrt. Wir lesen nicht einmal, I'm sorry, es tut mir leid, Gott, dass ich von dir weggerannt bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Kein Schuldgeständnis. Und das macht mich wehmütig. Und ich wünschte mir, Jona hätte ich das auch noch begreifen dürfen. Dass ernste Umkehr immer mit einem Schuldeingeständnis einhergeht. Und ich glaube, das ist das, was wir dürfen heute besser machen dürfen als der Jona. Egal, wo du dich befindest, auf welchem Weg du bist, vergiss nie und verpasse es nicht, sorry zu sagen bei Gott für deine Fehler und dort, wo du falsch unterwegs gewesen bist. Und das ist das Ende dieser Predigt vom Kapitel 2 vom Jona. Mit dem schließen wir jetzt auch die Predigtserie ab und ich möchte zum Schluss jetzt noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns den Jona das Kapitel gegeben hast in der Bibel, dass wir dürfen das studieren und lesen und dass wir dürfen so viel lernen dort raus. Und was strahlt, was deutlich wird, ist, dass deine Gnade so viel grösser ist, als so unsere Köpfe, dass ich fassen kann. Und ich danke dir, dass das so ist. Danke dir zuerst für mich persönlich, dass du gnädig bist mit mir. Auch dann, wenn ich es nicht verdiene. Und auch dann, wenn ich den Kategorien nicht entspreche, bist du gnädig mit mir, Jesus. Und ich danke dir, dass du gnädig bist mit Nationen, dass du gnädig bist mit Menschen und dass du einen Charakter von der Gnade hast. Und ich wünsche mir noch so viel mehr, dass wir auch heute erleben dürfen, was die Assyrer erlebt haben. Eine Umkehrung von einer ganzen Nation. Eine Hingabe zu dir, Jesus. Ich wünsche mir, dass das auch in der Schweiz passieren darf. Dass wir dürfen einfach erkennen, dass du der Gott bist, der alles erschaffen hat. Bitte schenk du einfach auch Herzen, die immer wieder umkehren, die Schuld bekennen und um Gnade bittet bei dir, Jesus. Für uns persönlich und für unsere ganze Nation. Amen.